Herr Stahl, der Atomausstieg der Bundesregierung, ist da ungefähr so sattelfest wie der von Rot-Grün damals?
Ja, Parlamentsbeschlüsse können verändert werden. Und bis die letzten AKWs vom Netz gehen sollen, nachdem was jetzt beschlossen wurde, wird es noch dreimal Bundestagswahlen geben. Und nach der Bundestagswahl 2021 sollen dann innerhalb von 12 Monaten 6 AKWs vom Netz. Und da kann man sich heute schon vorstellen, dass dann die Diskussion wieder losgeht um Laufzeitverlängerung. Das, was wir jetzt schon mal erlebt haben, das droht dann erneut.
Also dieser Atomaufstiegsbeschluss ist durchaus rückholbar. Wie sicher sind denn die verbliebenen Atomreaktoren? Ist mit denen ein deutsches Fukushima so gut wie ausgeschlossen?
Die Reaktorsicherheitskommission des Bundes sagt, keines dieser Kraftwerke ist zum Beispiel gesichert gegen Flugzeugabsturz. Es gibt in Gundremmingen in Bayern 2 Reaktoren, die sind vom Fukushima-Typ, das sind Siedewasserreaktoren. Also von daher hat man gesagt, lassen wir jetzt einfach mal weiterlaufen. Es gibt mit Neckar-Westheim und Philippsburg gibt es AKWs im Erdbebengebiet. Es gibt ein Grohndin-Kraftwerk, wo der Reaktorbehälter mit Stahl von minderer Qualität gebaut worden ist. Das ist jetzt rausgekommen. Brockdorf an der Unterelbe, da kann man sehen, da liegt der Wasserspiegel der Elbe. Wenn man auf dem Deich steht, da sieht man, der Wasserspiegel ist höher als das AKW-Gelände. Wenn da mal jemand noch einen Deich sprengt, dann haben wir da auch den Mini-Tsunami sozusagen, der alles unter Wasser setzt. Also man sieht, es gibt überall Risiken und es kann jederzeit passieren.
Eine weitere Merkwürdigkeit ist, dass da ja ganz viel Müll produziert wird, ohne dass es dafür ein Endlager gibt. Wie viel neuer Müll wird eigentlich produziert, wenn es bei den bisherigen Plänen der Bundesregierung bleibt?
Ich weiß jetzt die Zahl gar nicht. Also wir haben jetzt im Augenblick jetzt mit diesen 9 AKWs, die jetzt erstmal weiterlaufen, haben wir im Jahr ungefähr 250 Tonnen hochradioaktiven Müll. Und dazu kommen noch viele tausend Tonnen schwachaktiver Müll. Und wenn man weiß, dass seit 50 Jahren Atomkraftwerke betrieben werden in Deutschland und noch kein Gramm dieses Mülls sicher entsorgt werden konnte, dann zeigt sich, wie verantwortungslos das ist, gerade den kommenden Generationen gegenüber.
Die Grünen haben ja diesem Atomausstieg ihren Segen gegeben. Seitdem, das muss man ehrlich so sagen, sind die Anti-Atom-Energie-Demos wieder merklich kleiner geworden. Wie verlässlich ist die Partei Die Grünen für die Anti-Atom-Bewegung?
Ich hätte erwartet, dass eine Oppositionspartei im Bundestag an der Stelle mit Nein stimmt. Weil wenn es jetzt auf die grünen Stimmen angekommen wäre, um wirklich 8 AKW stillzulegen, dann hätte ich es ja ein Stück weit verstehen können. Aber so, ich habe das Gefühl, die Grünen haben Angst vor so einer Schlagzeile, dass sie der Gegenpartei sind und so weiter. Das war ja so ein bisschen eine Kampagne. Aber an der Stelle war es dann wohl wichtiger, irgendwie Regierungsfähigkeit zu demonstrieren, als jetzt wirklich den eigenen Positionen treu zu bleiben. Deswegen sind natürlich trotzdem viele Mitglieder dieser Partei sind weiter aktive Atomkraftgegner. Ja, aber auf die Parteispitze, finde ich, ist da nicht wirklich Verlass an der Stelle.
Anfang Oktober zogen der BUND und der NABU trotz des sogenannten Atomausstiegs eine vernichtende Halbzeitbilanz der Energiepolitik der Bundesregierung moniert wurde. Die Untätigkeit in Sachen Energieeffizienz, um die es aber keine Energiewende geben könne. Die Subventionierung von Kohlekraftwerken mit Geldern aus dem Energie- und Klimafonds, die massive finanzielle Unterstützung der Umwandlung von Grünland in Maisanbauflächen und so weiter. Teilte ausgestrahlt diese Kritik?
Naja, im Gegensatz zu diesen Umweltverbänden ist ausgestrahlt ja eine sehr, sagen wir mal, eine Organisation, die sich ganz bewusst sehr stark begrenzt auf Atompolitik, also wir sagen, wir sind eine Anti-Atom-Organisation, deswegen sind uns diese anderen Themen nicht egal, aber wir haben uns darauf spezialisiert, das macht uns in dem Punkt auch sehr schlagkräftig und wir wissen in der Form, sagen wir mal, von Arbeitsteilung, dass sich andere Umweltverbände dann um diese anderen energiepolitischen und umweltpolitischen Fragen kümmern. Von daher gibt es dazu jetzt nicht eine klare ausgestrahlte Position, weil wir uns wirklich auf Anti-Atom konzentrieren.
Aber muss dann
aber ich,
eine
ich kann diese Kritikpunkte natürlich mittragen, das ist schon klar so. Ne? Also ich weiß sozusagen, dass es da an vielen Stellen hakt und klemmt, aber das ist nicht unser Spezialgebiet.
Aber ist es nicht auch so, dass wenn man gegen Atomenergie ist, auch aufzeigen müsste, wie alternativ Energie zu beschaffen ist und zu nutzen ist?
Das ist richtig, das tun wir auch ein Stück weit, aber auch da verweisen wir dann, wenn es wirklich ins Detail geht, auf die Expertise von anderen Organisationen. Also wirklich im Sinn von einer guten Aufgabenteilung.
Aber die Kritik ist nachvollziehbar, zumindest für Sie.
Ja.
In der Endlagerfrage scheint ja Bewegung gekommen zu sein. Von ergebnisoffener Prüfung auch anderer Standorte ist die Rede. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat vorgeschlagen, dass auch in seinem Bundesland gesucht werde. Kann sich die BE Lüchow-Dannenberg nun freuen?
Das ist an einer Stelle falsch zitiert. Es ist nicht die ergebnisoffene Prüfung anderer Standorte von der Bundesregierung angestrebt, sondern anderer Endlageroptionen. Alle haben verstanden, dass damit oder haben gedacht, damit sind Standorte gemeint. Damit sind aber nur Forschungen gemeint, ob man einen Rückholbar lagert oder wie sich Tongestein verhält, aber nicht wirklich das Benennen anderer Standorte. Man sieht es im Bundeshaushalt 2012, da ist für den Weiterbau in Gorleben, in diesem ungeeigneten Salzstock, da sind 75 Millionen Euro vorgesehen und für das Anschauen von Alternativen zu Gorleben 3 Millionen, also 75 zu 3, das zeigt die Priorität und deswegen kann man jetzt nicht in Freude ausbrechen, was Gorleben angeht, sondern das wird knallhart weiter durchgezogen.
Also mit dem Ergebnis offen ist Ihrer Meinung nach ja, Nebelkerzen, während in Gorleben Fakten geschaffen werden?
Ja, so ist es im Augenblick, wobei wir jetzt antreten, das ist sozusagen der Schwerpunkt auch unserer Arbeit in den nächsten Monaten, genau das zu ändern. Also wir denken schon, dass durch diese Diskussion, die ja in den Bundesländern wirklich läuft, durch das, was Kretschmann gesagt hat, auch McAllister, der Ministerpräsident von Niedersachsen, hat ja jetzt in einem Jahr einen Wahlkampf vor sich und ist von daher auch gerade ein bisschen von Gorleben ab. Da entstehen Chancen und die wollen wir nutzen und wollen dafür sorgen, dass dieses Endlagersuchgesetz, was nun gerade entsteht in Berlin, dass das eben nicht zu einem Gorleben-Durchsetzungsgesetz wird, was wir befürchten, sondern dass wirklich ein Schnitt gemacht wird und diese Endlagersuche wieder wirklich bei Null beginnt. Alles andere wäre nur ein Fortsetzen von einer gescheiterten Politik der letzten Jahrzehnte.
Was sind die nächsten geplanten Aktivitäten der Anti-Atom-Bewegung?
Na, es fokussiert sich jetzt sehr viel auf diese Frage Endlagerung. Es steht ja auch der Kastortransport nach Gorleben ins Haus Ende November. Es wird jetzt am 29. Oktober bundesweit dezentral einen Aktionstag geben, der schon mal dieses Thema in den Mittelpunkt rückt, in seltenen Städten. Und dann am 26. November Großdemonstration in Dannenberg, im Wendland und rundherum, eben wenn der Transport dann rollt, auch die sag mal, üblichen Aktionen auf den Transportstrecken, Blockadeaktionen und so weiter. Also das ist jetzt wirklich in diesem Herbst ganz klar der Schwerpunkt, weil es ist ja so, dass sozusagen, was die Betriebszeiten der Atomkraftwerke angeht, da ist jetzt erstmal natürlich durch diesen parteiübergreifenden Konsens im Bundestag, es ist ja relativ festgeklopft, da wird sich vor der nächsten Bundestagswahl, wird sich da nichts mehr bewegen. Aber eben diese Frage Atommüll ist ja einfach überhaupt nicht geregelt worden und das ist das, was jetzt ansteht, das Thema. Und deswegen gehen wir auch voll hier rein und versuchen da jetzt genau den politischen Druck aufzubauen, den es auch im Frühjahr zur Frage der Atomkraftwerke gab und entsprechend auch am Ende erfolgreich zu sein.
Könnte man sagen, dass die Beteiligung an den Anti-Castor-Protesten, zumindest an der Großdemonstration am 26. November in Dannenberg, dieses Mal vielleicht politisch besonders wichtig ist, um den Willen zum Atomausstieg zu bekräftigen und um das Endlager Gorleben zu kippen?
Ja, ich glaube, das heißt ja dann oft auf den Plakaten Stopp Castor und so weiter, aber ich glaube, diesmal ist der Castor-Transport letztendlich nur auch ein Stück weit ein Anlass. Wir können damit aufzeigen, dieses offene Ende der Atomwirtschaft, wir können damit aufzeigen, der Gesellschaft zeigen mit diesen Protesten, es gibt da ein Problem, was bisher völlig ungelöst ist und Gorleben ist nicht die Lösung für dieses Problem. Das heißt, es geht um die Endlagerfrage insgesamt und nicht nur um diesen einen Transport von A nach B. Und deswegen ist es so zentral wichtig. Es soll neu geregelt werden gesetzlich. Es gibt diese Debatte in den Bundesländern. Das heißt, wir haben jetzt wirklich die Chance, nach fast 35 Jahren diesen Standort Gorleben zu kippen. Und dafür ist natürlich, sind diese Proteste Ende November ganz entscheidend. Und es uns da gelingt, wirklich viele Leute mit vielen Leuten gemeinsam zu demonstrieren, dann können wir an der Stelle wirklich was bewegen. Und das ist ja, glaube ich, immer die beste Motivation, wenn sich Leute überlegen, beteilige ich mich an diesen Protesten, wenn man eine Chance sieht, damit wirklich was zu verändern. Dann macht das natürlich gleich viel mehr Spaß, als wenn man gar nicht genau weiß, ob man damit irgendwas erreichen kann.
Ist es eigentlich sicher, dass der Castor rollt Ende November? Denn eigentlich sind ja die Grenzwerte im Zwischenlager Gorleben schon bei Weitem überschritten, nicht wahr?
Ja, die Behörden haben ja da so lange hin und her gerechnet, bis sie dann am Ende Werte hatten, die unterhalb der Grenzwerte liegen. Die Messungen allein geben ja noch keinen Aufschluss, sondern es muss ja dann die natürliche Hintergrundstrahlung abgezogen werden. Und da wurden inzwischen einfach so hohe Werte angesetzt für diese natürliche Hintergrundstrahlung, dass am Ende rauskam jetzt nach der neuesten Berechnung, dass der Castor eigentlich gar nicht strahlt. Also Gammastrahlung 0 war jetzt der letzte Wert. Das ist für jeden mitdenkenden Menschen eigentlich völlig absurd und offensichtlich, aber die Behörden argumentieren so und sagen, deswegen kann der Transport rollen.
Auch nicht besonders vertrauenserweckend, nicht wahr? Herr Steil, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Bitte schön.